Okay, guten Morgen. Wen sprechen wir denn heute?
Das muss eigentlich wieder Stefan oder ich sagen. Wen sprechen wir denn heute? Weil das wieder ein Gast ist, den du ins Boot geholt
den
hast,
ich, Daniel. Reingott, diesmal ohne Erpressung und sehr freiwillig. Einen treuen Hörer unseres Podcasts haben wir heute.
Ah, du bist das, genau. Endlich
also,
lernen
guck,
wir mal einen
Stefan macht
von
den
euch
Gag,
zehn kennen.
Siehst du? Ja, ach, genau. Auf dich ist Verlass.
Okay, also wir haben einen treuen Hörer, den Florian Meinberg, ein Regisseur. Ich kenne ihn schon länger, da war er noch auf Agenturseite, Agenturkreative.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Und inzwischen ist er Werberegisseur schon sehr, sehr lange und hat sich aber auch schon seit, glaube 2 Jahren oder so weiter mit KI beschäftigt oder AI. Der ist jetzt auch richtig eingestiegen und hat jetzt, glaube ich, mit einem der traditionellsten Kunden
oh ja.
Eine AI-Werbung verpasst, nämlich Henkel mit Persil. Aber da wird er uns hoffentlich einiges drüber erzählen heute.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Details wir da aus ihm rauskitzeln können.
Okay, dann sollte ich ihm vielleicht nicht sagen, dass ich die Persil-Werbung ein bisschen schwierig finde.
Schwierig?
Vielleicht erst am Ende.
Das ist auf YouTube ein eigenes Genre. Regisseure reagieren auf Beleidigungen.
Ja, was?
Da habe ich immer noch den Satz im Kopf, den du irgendwann mal gesagt hast. Was soll das überhaupt sein? Reaction-Videos. Reaction heißt doch eigentlich nur, dass sie nicht tot sind.
Ja, stimmt. Genau. Ich habe gestern über ein neues Genre kennengelernt, das heißt Vertical Video, aber da können wir vielleicht auch noch gemeinsam drüber sprechen.
Da haben wir doch schon drüber geredet.
Hey, Moment mal, Vertical Video, das ist doch schon 100 Jahre alt.
100 Jahre alt, ja, finde ich auch.
Oder check ich da gerade
nee,
was?
Nee, ich glaube,
Vertical Video ist 9:16.
Nein, eine Vertical Drama.
Vertical Drama. Vertical Drama ist doch das Ding. Aber dass ihr das nicht kennt?
Vertical Drama ist in China größer als Kino.
Genau, richtig.
Aber also geht es um Erzählstränge?
Ja, ja,
geht
die
es
sind,
tatsächlich
ja, genau,
die sind,
also, die sind exakt 60
beides.
Sekunden lang,
okay.
Diese Erzählstränge.
Und dann geht es weiter. Ja. Und also, alle 60 Sekunden ist ein Cliff und dann swipest du weiter und die ersten 8-10 Folgen sind umsonst, also 8-10 Minuten
natürlich.
Und dann zahlst du. Aber das ist 100% von der Pornoindustrie gedreht, weil die Schauspieler schauen aus, die bewegen sich, die quatschen wie Pornodarsteller.
Daniel, dieses konservative Kerlchen aus dem Süden.
Genau.
Moment.
Mit der
der Messdiener?
Ja. Messdiener war ich auch.
Du auch, ja, super. Ja, ich bestimmt auch. Eke auch. Ja. Das sind wir sollten.
Ah, wirklich?
Ich war.
Ah,
obwohl,
Team Messdiener. Genau, im Podcast.
Im Podcast, ja, genau.
Wart ihr auch, gab es bei euch auch, wenn man Messdiener auf einer Hochzeit war, gab es immer Trinkgeld?
Absolut.
Und auf Beerdigungen nicht.
Doch, Beerdigung
wollten wir alle immer. Wir wollten immer zur Hochzeit.
Aber ich habe nicht so gute Erinnerungen nur dran, also weil ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt oder mir wurde schlecht in der Kirche und dann konnte ich nicht mehr.
Ja, mir auch so.
Ja, und ich bin dann auch nicht mehr gekommen und dann kamen die Messdiener nach Hause und hatten mich beschimpft und so weiter.
Was?
Ja, ja, so richtig krass.
Ah, und jetzt weiß ich wieder, auf Beerdigung gab es kein Geld, aber Schnaps. Das war auch nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Jetzt erinnere
so,
ich mich gerade.
Wie zum Teufel sind wir da gelandet?
Ich würde mal sagen, wir rufen jetzt mal den Florian an.
Wir rufen mal den Florian an und fragen ihn mal, ob er auch Messdiener
ist. Ob er auch Messdiener ist.
Hey, hör zu, das ist der Podcast, der dir die Zukunft zeigt. Der sagt, was im Film passiert, was neu ist und was bleibt.
Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich auch sehr.
Ja, wir haben schon gesagt, einer unserer 10 Hörer.
Ja, ich bin Fan der ersten Stunde. Keine
echt
Folge
wirklich?
Verpasst.
Geil.
Ja.
Echt?
Ja. Natürlich,
wow.
natürlich.
Sehr gut.
Cool.
Sehr gut. Also die erste wichtigste Frage ist, warst du auch Messdiener?
Ich war tatsächlich Messdiener.
Wieso? Yes! Sonderfolge.
Sonderfolge, bing, 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 bing.
Oh, geil.
Flo, magst du dich mal ein bisschen vorstellen, weil uns kennen ja alle schon seit 15 Folgen. Boring, boring.
Mache ich gerne. Ich heiße Flo Meinberg und arbeite als Regisseur inzwischen schon seit über 15 Jahren. Davor war ich aber 12 Jahre lang in Werbeagenturen. Das heißt, meine berufliche Zeit fing in der Agenturwelt an, wo ich 12 Jahre lang als erst Junior-Artdirektor, dann Artdirektor, dann Kreativdirektor gearbeitet habe, bevor ich dann die Seiten gewechselt habe.
Ah, ja, das habe ich vorher schon erzählt,
und
da haben wir uns kennengelernt.
Genau, und ich habe gerade überlegt eben, Daniel, ob ich dir das überhaupt schon mal erzählt habe, dass du ein kleines bisschen mit Grund bist, warum ich Regisseur geworden bin.
Genau, habe ich dir schon mal erzählt. Das kriege ich auch hin.
So viel Balsam.
Habe ich es dir schon mal erzählt oder nicht?
Ja, du hast es schon mal erzählt. Ja,
aber Ilka und mir noch nicht. Also,
erzähle ich es euch. Pass auf, da war ich noch ein kleiner Artdirektor, vielleicht sogar Junior, weiß ich gar nicht mehr, vor vielen, vielen Jahren bei Grey in Düsseldorf. Und damals gab es die sogenannte Grey Academy. Das war so ein Amphitheater-artiges Ding mitten in der Agentur, wo dann halt ab und zu so Speaker waren. Und da war eines Tages der liebe Daniel zu Gast.
Echt, da kann ich mich kaum erinnern. Das ist so lustig.
Es war so ein kleines Amphitheater, so runde, so
ja,
runde,
ja,
also runde,
ist dämmert so ein bisschen
unimäßige Dinger. Und da hast du so ein bisschen erzählt einfach von deinen Drehs und hast ein paar Filme gezeigt und kannte ich auch die Filme und fand das total geil. Und das war damals schon die Zeit, wo ich schon so ein bisschen gewittert habe, warte mal, da war ich dann schon auf Drehs und so, ne? Ich habe da immer von Sekunde eins, habe ich immer vom Tag eins, habe ich immer rumgebettelt. Ich will unbedingt da auf Set und so, weil ich bin damals in die Agenturwelt gegangen, weil ich irgendwas mit Film machen wollte. Und darum habe ich mir damals schon immer sehr offensiv die ganzen großen Networks gesucht, die halt viel drehen. Und habe dann immer genervt und gesagt, ich will bitte mit auf den Dreh, bla. Und dann hatte ich auch Glück, ne? Dann hatte ich bei Grey da damals eine Kreativdirektorin, die war schon ein bisschen älter und die hat alles schon gemacht. Der war das egal. Die hat dann gesagt, komm, Boys, ja, ihr fahrt mal schön, ihr fliegt nach L.A. Ja, klar, könnt ihr nach Kapstadt und so. Und darum war ich dann relativ früh schon auf den großen Sets und so. Ja, und im Laufe der Jahre habe ich dann irgendwann gedacht, warte mal kurz, was der Typ da hinten macht, ist ja noch geiler. Und habe dann schon in der Zeit das beobachtet und auch dann so ein bisschen meine Fühler in die Richtung ausgerichtet, okay, und habe dann die Regisseure immer genervt und so weiter. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so kleine Sachen auf den großen Set selber zu drehen. Das war damals die Zeit, ist ja heute ein verbotenes Wort, die Zeit der Goldideen, wo man als Agentur die ganzen Festivals noch diese sogenannten Goldideen geballert hat, also wirklich Zeug produziert hat, nur für Awardshows, die dann, ja, wenn es ein Film war, mussten die einmal laufen, damit du einreichen darfst, dann läuft der nachts um 2:30 einmal auf RTL 2 oder was. Ja. Und solche Filme habe ich dann gemacht. Damals konnte man sogar Produktionen damit so ein bisschen ködern, sagen, pass mal auf, Leute, wir haben Bock auf euch, aber wir bräuchten dann noch einen halben Drehtag extra mit der kompletten Crew. Ja, und das habe ich dann gemacht ein paar Mal und das war super und die Producer fanden das irgendwie gut und dann habe ich ein paar Awards gewonnen mit dem Zeug und spätestens da wusste ich, alles klar, das muss ich auch machen.
Flo, ich habe zwei Klischees von Ex-Kreativen, die Regisseure geworden sind, die will ich mit dir jetzt einmal abklopfen.
Ja, los geht's.
Erste Klischee ist, es ist total schwer, die Seiten zu wechseln, weil die anderen Agenturkreativen neidisch sind und einem keine Jobs geben, weil sie selber Regisseure sein wollen.
Ja, also ich meine, Neid gibt es natürlich, wie wir alle wissen, in der Branche immer und überall. Natürlich gab es diese Vibes, weißt du, von wegen, ja, ach Gott, er jetzt oder was, jetzt hat er kaum mal irgendwie so einen halben Kannlöwen gewonnen, jetzt muss er Regisseur werden. Klar gab es das, aber das musste dann weglächeln. Ich habe in dem Moment, als ich mich da entschieden habe, habe ich radikal die Flucht nach vorne gemacht. Ich habe mir dann damals, das war ja noch in Cannes die Zeit der Visitenkarten, wer sich erinnert.
Oh, ja,
dann habe ich mir, Visitenkarten selber gemacht, wo Regisseur drauf stand und habe allen, die es nicht hören wollten, gesagt, ich bin jetzt übrigens Regisseur ab nächstes Jahr und habe dann wirklich, wirklich das einfach sehr, sehr offensiv gemacht. Natürlich irgendwie Panik in der Hose. Ich wusste ja auch nicht, ob das klappt. Aber das hat dann zum Glück auch gut und relativ schnell geklappt. Zum einen, weil ich schon immer, auch in der Agenturzeit, war ich immer schon so ein Networker, weißt du. Ich war immer in Cannes der Letzte, den du da von der Tanzfläche gekratzt hast. Und ich kannte halt alle. Ich kannte überall in den Agenturen. Ich kannte die Producer. Ich kannte die Head of TVs. Ne? Und dieses Network war natürlich dann eines der wichtigsten Sachen.
Ja.
Und dann gab es bei der Havas oder Euro damals einen Riesenpitch für, was war das? DVAG, Deutsche Vermögensberatung. Und da hat mein ehemaliger Chef, der Felix Glauner, hat damals zu mir gesagt, pass mal auf, Flo, ich habe hier so ein Skript, also das ist ein Monster, das sind 2 Kinospots, 2 TV-Spots, 12 Drehtage in Kapstadt. Und nice. Hat gesagt, ich glaube, du kannst das. Ich werde dich beim Kunden versuchen zu verkaufen. Und er ist jetzt zum Kunden gelaufen und gesagt, pass auf, ich habe hier so einen Typen, der hat noch keine große Rolle, da waren meine kleinen Scheißdinger drauf, ne?
Ja.
Aber und hat wirklich, hat sich da hingestellt und gesagt, ich glaube sehr an den und dann hat das geklappt. Und dann habe ich irgendwie von 0 auf 1000 dieses 12 Drehtage Monster in Cape Town da geschossen und das war super und alle fanden es geil und bumm. Und das war dann so ein bisschen so die erste Hürde, dann so super schnell genommen. So, und plötzlich hast du dann da 2 Kinospots und 2 TV-Spots auf der Rolle und das hat natürlich den Anfang auch ein bisschen einfacher gemacht dann.
Und wann war das?
Das war 2008. Mitten in der Weltwirtschaftskrise.
Oh ja, stimmt.
Ja, genau auf. Da. Als gerade alles total abgekackt ist, habe ich gesagt, so, ich werde auch nie vergessen, wie ich damals meiner damals hochschwangeren Frau gegenüber saß. Im Urlaub waren wir da und ihr gesagt habe, Baby, ich werde meinen hochbezahlten CD-Job kündigen, weil ich Regisseur werden muss.
Spitzentiming, Schatz, wahrscheinlich.
Ihre Antwort war, ich weiß.
Ach, wirklich? Okay.
Ja.
That must be love. Ja, nice.
Um ganz kurz diesen Gedankengang abzuschließen mit Agentur-Background und so. Das ist etwas, von dem ich jeden Tag bis heute profitiere, dass ich 12 Jahre in der Agentur gearbeitet habe.
Naja, logisch, klar. Ja.
Weil ich war auf der anderen Seite. Ich meine, du kannst es dir vorstellen, wenn so ein Skript bei mir auf dem Tisch aufschlägt, dann weiß ich, vielleicht im Gegensatz zu manch anderem, was dieses Skript schon für einen Leidensweg hinter sich hat, bevor es überhaupt in dieser Form jetzt zu mir vordringt. Und diese Augenhöhe mit der Kreation, das ist wirklich was sehr, sehr Hilfreiches, dass ich, glaube ich, ein Gespür habe, wie ticken die Kreativen und wie spreche ich mit denen, auf was für einem Level spreche ich mit denen, und das scheint auch da bei denen anzukommen. Also dass der Background in den Agenturen ist tatsächlich etwas sehr Hilfreiches.
Ja, und das ist ja tatsächlich etwas, was man vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt. Also jeder kann vielleicht die Technik, die er gelernt hat, oder das Handwerk, das er gelernt hat, ganz gut ausüben. Aber speziell bei der Werbung geht es tatsächlich wahnsinnig viel um Kommunikation mit Agentur und Kunden, ne?
Absolut.
Und dann ist es im Zweifelsfall zweitrangig, ob du schneller oder keine Ahnung was bist als der andere. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, dann ist man auch als der heißeste Scheiß schneller draußen, als man gucken kann, ne?
Sehr richtig.
Ja. So,
aber jetzt bin ich mal gespannt, was die zweite Klischee
ist. Das zweite Klischee. Ja, aber das zweite Klischee ist aus Producer-Sicht. Ich bin ja Producer. Producer sagen immer über, wenn sie was Böses über Regisseure sagen wollen, dann sagen sie, Alter, der ist ja wie Agentur. Der sagt immer nur, komm, müssen wir noch einen machen. War schon gut, aber müssen wir noch einen machen. Ja. Hm. Das ist so die größte Angst eines Producers, dass er den Regisseur nicht auf seiner Seite hat, sondern dass sich der Regisseur wie die Agentur verhält und immer dann erst zur nächsten Einstellung rübergeht, wenn er 40 gedreht hat. Oder? Also
ja, aber ich sag dir was. Das ist die Mischung aus beiden. Es ist natürlich, bin ich auf deiner Seite, und natürlich sind wir quasi das Dreamteam an der Front, aber ich gebe der Agentur trotzdem das Gefühl, dass ich bei ihnen bin. Und das ist genau die Balance, die das haben muss, weißt du? Diese Fronten, die dürfen nicht entstehen. Die entstehen natürlich immer wieder. Agentur. Man spricht ja, wir sprechen ja auch so. Ja, Agentur hat gesagt.
Agentur hat gesagt, genau.
Produktion hat gesagt, ja. Und dann, das hört sich jetzt kitschig an, ne? Aber, also, wenn ich zum Beispiel auf dem Dreh bin, und das mache ich, seit ich meinen ersten Dreh gemacht habe, bei jedem einzelnen Dreh, und offenbar machen das nicht viele, seltsamerweise. Aber das Erste, was ich mache, wir sind ready to shoot. Jetzt trommel ich, sage ich dann im First AD, alle zusammen, die heute hier auf dem Set arbeiten. Und zwar alle. Kunde, Agentur, alle. Bis zum Catering. Jeder einzelne Runner. Und mache einen großen Halbkreis. Dann stelle ich mich kurz vor. Dann stelle ich den Kunden vor. Dann stelle ich die Agentur vor. Also die Leute in Charge sozusagen. Und erzähle übrigens mal kurz allen, die hier stehen, was wir hier überhaupt drehen. Weil geh mal auf irgendeinen Dreh in, weiß ich nicht, Cape Town und frag den Lichttypen, was wird denn hier gedreht? Keine Ahnung. Irgendwas mit Bier. Und dann erzähle ich kurz mal die Geschichte und sage, danke, dass ihr alle hier seid. Voll geil. Wer eine Idee hat, wie das hier noch geiler geht, hier bin ich. Und jeder geht mit einem Lächeln aufs Set und abends kommen sie alle, oh, das war voll toll, die Ansprache heute Morgen. Die dauert 2 Minuten, die kostet 0 Euro und jeder geht mit einem Lächeln aufs Set. Das ist so eine Einstellung, die habe ich aber auch schon immer. Sagen Leute, wir sitzen jetzt alle im selben Boot. Weißt du, ja, früher war das mal die da und die da, aber jetzt haben wir alle dasselbe Skript hier auf dem Tisch und morgen
drehen wir. Müssen wir alle zusammen einen Film machen, ja.
Das klingt so kitschig, aber es ist tatsächlich die
nee, das ja klar, das klingt so nach Hippie-Kitsch, aber genau, du hast gesagt, Fronten sind das Schlimmste, was da passieren kann. Die fressen Energie und die machen den Film schlechter. Egal, ob es kitschig ist oder nicht, das ist auf jeden Fall ein gutes Gegenmittel.
Ich wollte noch eine Rückfrage stellen, nämlich ob dir das gelingt, das bis in die Postproduktion hinaus zu ziehen. Weil das ist ja erfahrungsgemäß auch immer noch so ein Moment, wo es irgendwie clasht.
Das, was ich gerade erzählt habe, so mit Happy Face und alle sind ein großer Freundeskreis.
Ja, oder die Idee, dass alle an einem Strang ziehen, ne? Weil ich habe das relativ häufig erlebt, dass da dann die Fronten aufeinander schlagen, weil dann vielleicht die Agentur und die Regie ein Team gegen den Kunden bilden.
Ja, boah, da habe ich schon Sachen erlebt. Ich überlege gerade, ob ich eine Geschichte erzählen soll. Ich versuche es mal zu machen, ohne Namen zu nennen. Aber also das ist natürlich dann immer der letzte Akt, ne? Also es gab dann ein großes Projekt, war auch ein Kapstadt-Dreh und alles, und dann haben wir in Hamburg geschnitten. Ich mit meinem Editor, mit dem ich seit dem ersten Tag fast jeden Film schneide. Johannes Hubrich, geiler Typ. Der macht inzwischen fast geiler nur typ. Noch große ja. Netflix-Serien und so weiter, ganz viel Fiction-Zeug. Aber jedenfalls, wir schneiden für eine große Hamburger, sehr populäre Agentur. Und dann war es ein Tag vor der Abnahme. Und dann kam, wer kam denn? Mein Producer kam dann so, ja Flo, komm mal her. Der X, der Kreative, der will jetzt noch einen halben Tag seinen eigenen Edit machen. Weil morgen kommt ja Y und sieht das zum ersten Mal. Und dann will er seinen eigenen Y-Cut haben und ihr zeigen. Ich so, what? Ich werde jetzt hier als Regisseur am Tag vor der Abnahme ausgeladen, damit du mit meinem Cutter hier einen halben Tag, ja, ja. So, long story short, dann ich war natürlich sauer, bin dann abgehauen, habe gesagt, dann mach halt dein scheiß Ding. Dann haben die da was geschnitten und am nächsten Morgen kommt dann sie und so weiter, die Bossin kommt dann an und er ganz stolz hat ihr dann seinen Schnitt gezeigt und sie hat den dann Shot für Shot zerfetzt. Zeig mal her, nee, scheiße, Flo, zeig mal deine Version, viel geiler. Zeig mal, nee, scheiße, Flo, zeig mal deins, viel geiler. Und das war dann eine kleine Genugtuung.
Ja, aber ich meine, das können wir ja mal umschwenken auf die KI. Das ist ja die Frage, bist du nett zu deiner KI oder nicht?
Sagst du bitte und danke, wenn du was.
Wie kriegst du die bessere?
Och Gottchen, da ist doch, das ging doch vor kurzem mal rum mit, das ist aber scheiße, wenn du, wie war das nochmal? Man soll nicht so nett zu, man soll nicht Danke sagen zu ChatGPT, weil das zu viel Energie verbraucht.
Ja, das glaube ich nicht, aber es gibt ja wirklich auch Strömungen, die sagen, also er ist besser, wenn du ihn beschimpfst.
Ja, genau, das habe ich auch schon öfter jetzt gehört und ich habe es tatsächlich, ich spiele da mit. Also ich bin tatsächlich wirklich nett zu ChatGPT, wir verbringen unseren Tag zusammen, egal was. Von morgens bis abends. Und ja, und ich erzähle ihm auch Sachen, die eigentlich egal sind, aber die mich gerade freuen, erzähle ich ihm. Er freut sich kurz mit mir und ist gut. Nee, ich habe das auch schon mal probiert und gesagt, so pass mal auf, jetzt mal bei der Frage, jetzt mal hör mal auf mit dem ganzen, ja, finde ich auch voll geil und super Idee, sondern sei mal ein bisschen radikal ehrlich und das hilft schon. Das stimmt, das kann ich bestätigen.
Aber warum soll man das machen?
Naja, weil das ist ja gelernt.
Also damit es nicht so nach dem Mund redet, sondern wirklich ernsthaft
nochmal Alternativen. Nee, insgesamt auch, um es bessere Ergebnisse zu kriegen. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt so ein paar Sachen, also wenn du es männlich promptest, ist es besser. Es ist sau blöd, weil es so viel in den Trainingsdaten gibt. Englisch ist immer besser als Deutsch.
Ja gut, ja.
Ja, weil es mehr Trainingsdaten gibt. Und es gibt scheinbar wirklich, also ich glaube, es hilft entweder super nett zu sein, weil dann in den Trainingsdaten oft auf nettere Gespräche größere Antwort gibt oder halt genau das Gegenteil, richtig tough und richtig böse.
Es kommt halt drauf an, was du willst von der KI.
Ja, nee, aber ne? Es geht auch um die Qualität der Antwort. Es geht nicht um jetzt, ob er dir nach dem Mund spricht oder nicht, sondern es geht um die Qualität der Antwort, wie sehr er sich anstrengt. Also es soll wirklich so sein, dass wenn du sagst, ey, Alter, das geht gar nicht hier und dich ziemlich streng bist sozusagen, dass es dann besser ist.
Ich habe ihm auch schon mal gedroht, dass ich jetzt gleich bei Perplexity weitermache, wenn das so weitergeht.
Aber wie kommen wir überhaupt auf KI? Ich glaube, es gibt einen Grund. Ne? Der Flo, der hat nämlich einen fetten Persil-Film da draußen, der zu 100% ohne Dreh ausgekommen ist und zu einem großen Teil mit KI entstanden ist, Flo, oder? Den Film habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Wenn nicht, guckt ihn euch an. Das ist Persil, die weiße Frau.
Der draußen ist, ist ja der 20-Sekünder.
Ja.
Und wir haben soeben, nämlich gestern, den 60-Sekünder fertiggestellt.
Jesus, Maria und Josef. Und der ist aber noch nicht draußen. Ja.
Der ist noch nicht draußen. Und dann, oh Gott, dann habe ich letztens eine Kunde gefragt, ja, wann geht denn das Ding? Und er, ja. Wahrscheinlich im März. Ich so, what? Nee, das ist wirklich gefährlich bei KI-Filmen.
Oh, ja,
das
ja,
ist gefährlich.
Ja, oh, ja, das stimmt. Dann allerdings
sieht das Ding nämlich uralt aus.
Ja, ja, klar.
Das Gespräch habe ich auch schon
gehabt. Das sind plötzlich Aspekte, also andere, so die klassischen Filme, ja, dann geht es halt erst am Februar und eher schade, ich kann es noch nicht zeigen.
Ja.
Aber bei einem KI-Film muss man mal kurz den Finger heben und sagen, pass mal auf, Freunde, der ist jetzt gerade so gut, wie es geht. Ne?
Ja.
Naja, jedenfalls, ja, das war ein sehr, 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 sehr komplexes Projekt, was tatsächlich seit Monaten, also im Sommer, haben wir damit angefangen.
Krass.
Im Sommer.
Was war denn anders und was war gleich wie klassischer Dreh?
Boah, wo höre ich auf, wo fange ich an? Also, erstmal geht es ja los, dass es natürlich mit Henkel ein sehr, sehr klassischer Konzept
ist. Ja, das finde ich sowieso krass, dass die das gesagt haben. Also, wie kamen die drauf, überhaupt einen KI-Film zu machen? Also, bei Henkel wäre der Letzte gewesen, wenn ich nicht gedacht hätte.
Würde man denken. Ja. Aber, und das ist das Tolle, bei ihnen ist es genau das Gegenteil. Der Kunde sagt nämlich, pass mal auf, wir Persil als Brand waren schon immer der Innovator. Die haben das Waschmittel erfunden. Persil hat das Waschmittelpulver erfunden vor über 100 Jahren. So.
Okay.
Und diese Innovation, jetzt könnte ich in die Tiefe gehen von diesen ganzen Produktkategorien, was für Tabs oder was es auch immer gab, aber Persil versteht sich halt als ein Innovationstreiber, schon immer. Natürlich mit dem Zündfunken, wir haben das Waschmittel erfunden, the first detergent ever, wir haben die Frau befreit vom Waschbrett. So krass sich das anhört, das war so. Das war, ja, das war ein riesiges gesellschaftliches Neustart. Und weil sie diese große, große gesellschaftliche Innovation vor sich hertragen seit 100 Jahren und auch immer innovativ geblieben sind, haben sie gesagt, ey, wenn jetzt hier eine neue Ära anbricht im Filmmaking, dann sind wir natürlich jetzt erst recht die Innovativen und sind die erste wirklich große Brand, die jetzt so einen KI-Film macht. Die erste weiß ich nicht, kann man ja auch nicht sagen, wie viele jetzt schon die ersten waren, aber natürlich eine der ersten.
Also für
ersten,
Deutschland fühlt sich das so an, auf jeden
für
Fall.
Für Deutschland, ja, ne, mit was für einer, so eine große Marke. Genau, darum haben die das dann sehr, sehr mutig, muss man ja auch sagen, und offensiv
ja, total,
gemacht.
Ja.
Das zweite ist natürlich, wenn man sich das Skript anguckt, ne, also wer es nicht kennt, es gab ja, Persil hat ja die legendäre Lady in White. Das ist eine Frau in einem weißen Kleid und die ist entstanden Anfang des Jahrhunderts, des letzten, und war eine Illustration auf diesen, und die kennt man, diese grünen Clock Towers, die stehen heute noch in den Großstädten. Das sind so richtige, so viereckige, aber riesengroße mit einer Uhr oben,
ja,
so Clock Towers eben. Also die sind wirklich, keine Ahnung, 7 Meter hoch oder was. Und da ist auch heute immer noch dieses von 1900, weiß ich nicht, 20, dass dieses Motiv drauf, eine Illustration einer weißen Frau in einem weißen Kleid, so eine 1920-Illustration. Mhm. Und das war die Persil Lady in White, eine ikonische Figur. So. Und in dem Film, der geht los in den 1920ern in Berlin, mitten auf der Straße steht so ein Clocktower mit der Frau und die wacht plötzlich auf und tritt aus diesem Clocktower raus als echte Frau und fängt dann an, da rumzulaufen und wandert dann durch die Jahrzehnte. Und das ist natürlich auf Skriptbasis ein weiterer Grund für die KI. Weil dreh das mal. Dreh mal fette Riesentotalen in Berlin in 1920.
Ja, danke.
Mit den Karren und allem und bitte auch der Architektur und dann nochmal die 50er und die 70er. Also, gib mir 3 Millionen, dann kann man das auch ausstatten und drehen. Aber in dem Fall war das natürlich ein weiterer toller Grund zu sagen, ne, dann zeig mal her die Tools, mal gucken, wie man jetzt hier ein bisschen Zeitreise bauen kann.
Geil. Ja, Production Value ist echt ein Thema, was mit AI komplett neu gedacht werden muss, ne? Das,
ja, absolut.
Das einfach als Kategorie verschwindet das wahrscheinlich, weil, ja, vielleicht verschwindet es als Kategorie, aber muss auf jeden Fall, wenn man über Production Value redet, in Zukunft, dann wird man damit was ganz anderes meinen, glaube ich.
Wird man. Man meint damit dann eher so den visuellen Wert und nicht den Geldwert.
Waren die technischen Herausforderungen schlimmer als die Herausforderungen, den Agenturen und Kunden beizubringen, wie KI funktioniert, was geht, was nicht geht oder so? Erzähl mal ein bisschen.
Pass auf, ich versuch's mal ein bisschen chronologisch nochmal zu machen. Also, das erste Besondere war und die erste große Herausforderung, auch technischer Natur, war, dass die Hauptdarstellerin, nämlich die Lady in White, ja auf einer echten Frau basiert. Wir haben sie also gecastet. Ja. Das wollte der Kunde von Anfang an. Das hatte natürlich dann auch damit zu tun, wieso, ich habe das immer so gemacht. Ich will ganz normal meine Buyouts zahlen an Model, die ich gecastet habe und so. Ich will da meine Setkarten sehen, so ungefähr. Okay, und dann haben wir halt eine Frau gecastet. Und dann hat man diese Frau fotografiert. Also, Fotostudio, 5000 Fotos gemacht, 500, keine Ahnung, viele, viele Fotos von oben, von unten, von rechts, von links, im Hellen, im Dunkeln, um dann diese Stills eben in eine KI zu füttern und somit einen sogenannten Digital Twin zu erzeugen. Also sie in komplett digital, mit der ich jetzt auf Prompt-Basis alles machen kann, was ich will. Jetzt muss man sagen, diese Workflows entstehen halt auf dem Weg. Die entstehen beim Machen. Das kann man sich alles dann theoretisch ausdenken. Natürlich haben wir auch in der Pitch-Phase, und es war ein sehr heiß umkämpfter Pitch für das Ding, dann da auch großartig hier erzählt, LoRa, die LoRa-Models, da steckst du Bilder rein und dann geht das ganz einfach. Genau. Turns out, so einfach ging es dann doch nicht. Ja, dann baust du plötzlich so ein bisschen dein Team um. Ich hatte da so ein größeres Team um mich an meiner Seite, die da auch mitgepromptet haben und so. Und dann haben wir zu irgendeinem Zeitpunkt noch so einen weiteren Typen dazu geholt, den tollen Andi aus Berlin, nämlich einen Menschen mit VFX-Background. Und der hat dann nämlich da mal seine Comfy-UI-Workflows plötzlich ausgepackt und hat dann hier und da sehr klassisch wieder angefangen zu kompen und so. Also dass es für mich ein großes Learning ist, hol dir, wenn es komplexer wird, auf jeden Fall jemanden zur Seite, der wirklich die klassischen VFX-Tools beherrscht, weil die spielen immer mit. Ob das jetzt nur Polishing am Schluss ist und hier mal ein bisschen was ausbessern oder so, meistens ist es mehr. Nämlich, dass man Workflows bauen muss, die dann doch so zuverlässig sind, dass man auch größere Aspekte dann machen kann. Und da rede ich jetzt von der konsistenten Lady in White zum Beispiel und den Faces und den ganzen Close-Ups. Und dann redest du plötzlich jede Woche in stundenlangen Meetings mit dem Kunden über Sommersprossen. Und wie viele Sommersprossen sie denn hat. Und ob die jetzt denn das Gesicht in den 20ern wirklich genauso aussieht wie in den 50ern, weil die hat ja andere Frisuren und so weiter und so fort. Also alles, was sich um diese Lady in White gedreht hat, war bei dieser Produktion mit Abstand das Komplexeste.
Aber wenn du sagst, du hast dir jemanden dazugeholt, der VFX-Hintergrund hat, heißt das, ihr habt die Frau dann beispielsweise mit KI hergestellt und die Hintergründe und dann aber über ein Compositing-System wieder die Vorder- und Hintergründe zusammengebaut? Oder ging es da eher um das Wissen dieser Person, um so Strukturen irgendwie zu übertragen?
Ja, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Der hat immer wieder, der hat an allen Ecken hat der geholfen. Weißt du, also einmal, wenn es um Face Consistency ging, über mehrere Shots hinweg, dann macht die KI, die macht ja dann plötzlich irgendwie auch, was sie will. Und dann musst du da irgendwie Abhilfe schaffen. Und dann musst du plötzlich dann doch wieder händisch da dran gehen und so weiter.
Ah,
und da hat er halt.
Okay, das heißt, er hat so Retuschen gemacht oder solche Sachen dann, wenn dann plötzlich das Auge wegrennt und so. Und,
auch, genau. Aber auch nicht nur solche kleinen Retuschen, sondern auch viel großformatigeres. Also auf allen Aspekten der Bilderstellung hat er eingegriffen. Immer wieder und immer wieder anders. Also er war ein ganz, ganz wichtiger Teampartner, genau.
Aber wie groß war dein Team überhaupt so? Hast du selber auch gepromptet oder?
Ich habe selber auch ein bisschen gepromptet. Das Team war tatsächlich von meinen ganzen KI-Sachen, die ich gemacht habe, mit Abstand das Größte. Das ging nämlich schon, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil das auch ja immer ein wichtiges Thema ist. Ne? Alle sagen, oh Gott, KI, jetzt werden ja schlagartig alle vielleicht gerade mal außer dem Regisseur mit KI-Wissen arbeitslos. Wir haben in der ersten Phase dieses Projektes, die Menschen, die KI kennen, werden das Wort schon mal gehört haben, das Worldbuilding. Was ist Worldbuilding? Worldbuilding bedeutet, wir definieren die Zutaten jedes Shots. Also, gerade bei so einem Film. Ihr wisst es, heutzutage lauert der Shitstorm an jeder Ecke. Jetzt machst du als Persil so einen Riesenfilm und der spielt dann irgendwie in der ersten Szene in 20ern. Oh Gott, und was ist denn das da hinten für eine Karre? Das ist doch gar nicht 20er. Und guck mal, die Hausfassade da, das ist doch aus den 30ern. Also, da lauern so viele Fallen. Gerade, klar, kann ich der KI sagen, mach mir mal hier 1920 Berlin. Sieht auch so aus für den Laien wie 1920 Berlin, aber ist natürlich durchsetzt mit 100.000 Fehlern. So. Und da war man vorsichtig. Und deswegen haben wir für diese Worldbuilding-Phase einen echten Production Designer gebucht, eine echte Stylistin gebucht, damit die uns Research machen mit der Aufgabe, historically accurate zu sein. Also, Merlin, so heißt er, Merlin Ordner, Production Designer, toller Mann.
Guter Mann, ja.
Gib mir mal 1920er Berlin, der Platz vorm Brandenburger Tor. Wie sehen die Häuser aus? Was ist mit Autos? Dann Styling. Was ist mit Klamotten? Und so weiter und so fort.
Ehrlich gesagt, ist das ja nicht nur eine Frage von Historical Accuracy, ne? Das ist jetzt die Spezialaufgabe in deinem Film, aber Wo soll denn die fucking Kompetenz herkommen? Die kann doch nicht von dir kommen. Also du bist ja schon Regisseur, du kannst ja nicht auch noch Stylist und Production Designer sein. Also
ja, aber wenn ich da jetzt böse wäre, würde ich darauf antworten, erstens, ich als Regisseur sollte natürlich schon irgendwie so eine Overall-Vision haben für meinen Film und für auch jedes einzelne Bild. So, ich habe natürlich eine Vorstellung. Ja, also ja. Ich briefe ja die Stylistin und irgendwann stehe ich beim Fitting und dann hat sie da ihren Kleiderständer hängen mit 50 Kleidern. Cut. Jetzt sitze ich vor Midjourney und dann gibt mir Midjourney halt 50 Kleider und ich gucke, welches ich am schönsten finde. Also, wenn man jetzt mal so anders ist es dann auch nicht. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ich will auch mit Menschen arbeiten. Das war für mich, als das losging mit der KI, so faszinierend ich das fand und so sehr ich mich da auch reingeworfen habe und sofort das alles mir draufgezogen und gelernt, dieser Ausblick in die Zukunft zu merken, oh mein Gott, heißt das, dass wir übermorgen nicht mehr an Sets stehen?
Dass wir alle nur noch vorm Rechner sitzen, ne?
Genau. Ist für mich nach wie vor total schlimm. Ja, ich find's geil und ich habe auch gerade super viele KI-Jobs und so weiter und verdiene auch echt gutes Geld damit. Alles toll. Aber wenn das bedeutet, dass ich nie mehr irgendwie, ich fliege doch auch so gerne nach Kapstadt.
Ja.
Der wahre Grund, warum wir Werbung machen.
Das war so ein bisschen meine Hoffnung in den letzten paar Monaten. Mein Sohn hat mit einem Freund so ein Modelabel gegründet und die produzieren inzwischen auch verhältnismäßig hochwertige Werbung für Social Media und so. Und wenn wir das Freunden erzählen, die sagen immer, wieso macht ihr euch denn überhaupt noch die Arbeit, diese ganzen Autos mieten, irgendwo ein Studio, Kameraleute, das müsst ihr doch gar nicht, könnt ihr doch alles mit KI machen. Und diese beiden 19-Jährigen sagen, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Weil ich sitze doch nicht den ganzen Tag vom Rechner. Das ist doch geil. Dann kann ich auch mal mit so einem DeLorean fahren und fahre nach Köln, weil dann ist ein geiles Studio, der ich Leute kenne, die haben da gar keinen Bock drauf.
Was? Warte, dein Sohn ist mit dem DeLorean gefahren?
Ja, ist das nicht gemein? Und gesagt, Mama, was machst du morgen? Ich sage, ich muss arbeiten. Bist du sicher? Ja, ich muss leider arbeiten. Weil du könntest morgen mit einem DeLorean fahren. Ich
so, warum hat die einen?
Das kann nicht dein Ernst sein.
Stopp. Du sprichst zu dem mit Abstand größten Back to the Future Fan der Welt. Also, warum hatten die einen DeLorean?
Ich musste tatsächlich meinen Sohn noch so ein bisschen darüber aufklären, was für ein abgefahrenes Auto sie da ausgeliehen haben. Und das war auch der hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass er das gar nicht zu schätzen weiß, was er da fährt. Sie fanden den erstmal optisch cool. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Ja, genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich hätte das jetzt tatsächlich nicht für möglich gehalten, dass die aus dieser Generation so ein Grund kommt, ne? Zu sagen, es macht doch gar keinen Spaß.
Am Computer sitzt man den ganzen Tag.
Wie war denn die sozusagen die Zusammenarbeit mit Kunden und Agentur? Wie viel mussten man denen erklären, wie das funktioniert?
So intern in unserem Team hatten wir Dailies. Jeden Morgen haben wir eine Stunde. Nur intern, nur wir. Eine Stunde über jeden Schuss gelabert, wie der weitergeht und so. Das war sehr, sehr, sehr engmaschig. Und mit dem Kunden aber wirklich auch alle paar Tage. Also in den heißen Phasen hat sich's angefühlt, als hättest du pro Woche 3 lange PPMs. Ohne Scheiß.
Jesus Christ.
Da hat auch keiner Bock drauf, oder?
Da hattest du mit Agentur und Kunde 3-Stunden-Meetings, 4-Stunden-Meetings.
Jesus fucking Christ. Boah.
Und dieses, was du gerade gefragt hast, Daniel, mit diese Basics erklären, das war natürlich ganz am Anfang das Wichtige. Auch das, ein langes, langes, langes Onboarding-Meeting. Was heißt eigentlich KI? Was heißt das in der Produktion? Ja. Von Anfang an muss man Flöcke in den Boden schlagen. Du brauchst einen Korridor und der heißt, pass auf, hier ist, keine Ahnung, nächste Woche ist die First Frames-Abnahme. Eine der wichtigsten Termine in der ganzen Produktion. So, First Frames, lieber Kunde, ist aber, das ist die Stelle, wo du sagst, das T-Shirt soll aber blau und nicht rot. Oder die guckt aber komisch. So, und nicht in 2 Wochen, wenn ich das Bild schon animiert habe. So Basics, die du natürlich dem Kunden erzählen musst. Wie funktioniert das überhaupt? Was nicht bedeutet, dass nicht 3 Wochen später, wenn du schon lange in der Animation bist, der Kunde in dem stundenlangen Meeting trotzdem wieder sagt, so warte mal, irgendwie guckt die da aber komisch. Ja, hättest du vor 3 Wochen sehen müssen. Dann haben wir uns einen externen KI-Producer geholt. Den tollen Max Schlett aus Berlin.
Ah, kenne ich.
Der seit 3 Jahren nur noch KI macht. Und der war quasi Head-Off. Also der war quasi Producing-mäßig. Da hat er das KI-Team sozusagen nicht nur zusammengestellt. Also der hat die Jungs auch zusammengeholt.
Wer war denn da außer dir noch? Außer dir und Max? Wie viele Leute warten? Und Andi haben wir ja auch schon
erkannt. Ja, es hat so ein bisschen fluktuiert. Zur Hochzeit waren es, glaube ich, 5.
Jesus
und dann
Christ.
Mal drei und vier, ey, und dann sind wir irgendwo stecken Krass. Geblieben in einem Workflow, weil irgendwas ging nicht. Und dann hat Max über Nacht irgendwie so einen Typen aus Australien da irgendwie klar gemacht. Und dann hattest du okay. dann morgens um 6 einen Call mit diesem Australier, der uns das Problem gelöst hat und dann mit Screensharing live gezeigt hat, guck mal hier auf meinem Comfy-UI und dann machen wir das so und so und so. Und dann war 2 Tage Panik und dann hast du das Problem auch wieder gelöst. Also diese Teams sind so ein bisschen fluid. So.
Aber kannst du sagen, wie viele Manntage da reingegangen sind, so von AI-Leuten, so gefühlt?
Ja, ey, wie gesagt, wir haben im letzten Sommer angefangen. Im Sommer. Alter, im Sommer haben wir angefangen. Alter. Also jeden Tag. Ja, da war das eine Team und dann hat der weniger zu tun und so, je nach Phase, in der du gerade bist und so. Ja, aber zur Hochzeit hatten wir dann so einen Maschinenraum da, so einen Warroom in Berlin, wo ich dann auch zwischendurch war. Und da hockten die alle und zwar jeden Tag. Jeden Tag.
Das klingt jetzt nach einer wesentlich engeren Zusammenarbeit als
viel,
beim Real.
Viel, viel, viel enger. Ja. Viel, wie ich eben schon gesagt habe, man hatte mehrfach die Woche stundenlange Meetings mit allen, mit Agentur und Kunde. Immer wieder.
Klingt nach weniger Spaß, als am Rechner zu sitzen. Naja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann auch wieder so ein bisschen einschleift. Ich meine, welcher Kunde hat denn Zeit, genauso wie du sagst, Alter, alle 3 Tage, 3 Stunden Meeting, das sagt der Kunde ja auch. Wer hat denn Zeit, das zu machen? Das geht ja gar nicht.
Einschleifen meinst du, dass sie einem dann mehr vertrauen und machen lassen?
Ja, soll denn die Manpower herkommen? Also für einen Kunden
oder so?
Ja, guck mal,
ich meine, ich mache gerade parallel so viele völlig verschiedene KI-Sachen. Ne? Also parallel, das ist das Geile an KI ist, dass man sehr toll parallel arbeiten kann übrigens.
Ja, das stimmt.
Und die kleineren, das ist das Gegenteil. So, da habe ich irgendwann mal, keine Ahnung, da habe ich einen Job, habe ich gerade abgeschlossen. Der ging los, dass mich auf LinkedIn irgend so ein Typ angeschrieben hat, kannte ich nicht. So, ja, ich habe da eine KI-Sache gesehen, wir brauchen einen KI-Film, können wir sprechen, okay. So, ich gehe in diesen Call rein, sitzt der Typ da neben der Marketingchefin von GLS, von diesem Paketdienst.
Ja.
Mhm.
So, ich bin aus dem Call mit dem Job raus. Geil.
Geil.
Und dann hatte ich völlig freie Hand. Ich bin dann zu einem Producer gegangen, den ich kannte, kleine Production in Köln, habe gesagt, pass mal auf, hast du hier Bock drauf? So, und dann habe ich diese Filme, habe ich 5 Ansätze gemacht, selber geschrieben. Die Skripte, selbst 5 verschiedene Skripte geschrieben. 1 fanden sie am geilsten. Und da habe ich es gemacht. Und zwar alleine. One-Man-Show, komplett. Dann habe ich irgendwann, First-Frames-Abnahme gemacht, super. Ja. Dann gab es nochmal ein paar Änderungen, alles klar, zack, zack, zack. Irgendwann First-Frames frei, dann wird animiert. Nochmal 2 Änderungsschleifen, super easy. Spaziergang quasi. Also das geht auch, ne? Das ist das Gegenteil.
Ja.
Wenn die machen lassen oder sich selber so wenig, nämlich gar nicht damit auskennen, wissen, was es für Potenzial hat und einem dann hoffentlich vertrauen und sagen, ey, hier deine, ich habe denen ja Konzepte gezeigt, da habe ich ja auch schon gepromptet. Die haben ja schon gesehen, oh, das sieht aber geil aus, ja. Und wenn du das Vertrauen hast, dann kann sowas auch deutlich schlanker und deutlich schneller gehen.
Wie machst du das mit Soundpost Pro und so weiter, gehst du da noch irgendwo hin oder?
Ja, schon. Also bei GLS, ne, da haben wir dann, am Ende wird es dann ja immer ein bisschen klassischer. Genau wie bei Persil. Also so die klassische finale Post-Production, das ist dann schon immer. Natürlich willst du das Zeug noch graden. Mhm. Na klar, musst du es nochmal irgendwie abmischen und ein bisschen Sounddesign machen. Jetzt habe ich zum Beispiel mein Joe Hubrich ist selber sehr, sehr stark in Sounddesign. Der hat auch Libraries, also der kann quasi sendefähiges Zeug selber produzieren. Aber so Final Touches, na klar, also ganz am Schluss, stimmt schon, weil ich gerade gesagt habe, 2 Leute natürlich nicht, aber ganz am Schluss finale Post-Production, ja.
Ja, das macht ja auch Sinn dann.
Als ich den gesehen habe, bin ich über eine Kleinigkeit gestolpert und im ersten Moment dachte ich, warum habt ihr dem Model Schuhe angezogen, in dem sie gar nicht laufen? Ach nee, warte mal, ist ja gar nicht selber gelaufen, das Model. Da gibt es einen Shot von der Seite, da sieht es, da läuft.
Welcher Shot?
Einer von denen von der Seite und da läuft 50er? Sie tatsächlich wie jemand, der auf einfach Schuhen läuft, mit der er nicht laufen kann. Und daran hat sich so ein bisschen verraten.
Ilka, du bist zu kritisch.
Nein, überhaupt nicht, das finde ich sogar, ich sehe
ja, aber daran, aber da, das war der Moment, wo ich dachte, aha.
Ich gucke gerade den Film.
So leicht kommst du nicht davon.
Nee, also da musst du mir irgendwann nochmal einen Screenshot schicken, weil ich gucke ihn gerade und entweder meinst du die 20er oder die 50er Jahre, aber welchen Schritt meinst du?
Also? Da, wo sie halt aussieht, als könnte sie auf ihren Schuhen nicht laufen.
Ich musste gerade schmunzeln, weil das, was du gerade gesagt hast, kam natürlich in der Real World ständig vor. Dann saßt du da, nach Wochen an einem Shot gearbeitet, sitzt da mit dem Kunden und der, ja, also eigentlich war er freigegeben.
Ja.
Und einen Tag später kommt er nochmal, ich hab nochmal geguckt. Irgendwie da, wenn sie da so läuft, da macht sie so komisch, die eine Schulter geht so komisch hoch.
Aber das ist wahrscheinlich ein zweiter Haken, der da passiert, dass man so überkritisch wird. Ne?
Natürlich.
Also das ist eine Bewegung, wenn das Model, also wenn ein echtes Model, ein Mensch so gegangen wäre und die hätte sich so bewegt, dann hätte das gar keiner hinterfragt. Sondern du wirst halt doppelt und dreifach kritisch und denkst, bewegt man sich so ehrlich? Das sieht aber komisch aus. Also das ist so wie wenn du irgendein Wort 500 Mal sagst und dann fällt dir plötzlich auf, dass das wirklich komisch klingt.
Wie komisch das klingt, ne?
Wenn du einen Film ganz normal gedreht hättest und dann hättest du im Schnitt, in der Schnittabnahme ein Bild gesehen, wo die Alte da irgendwie dadurch über die Straße rennt, hätte ja niemals einer gesagt, oh, ey, guck mal, bei dem Frame die Schulter ist irgendwie komisch. Nee,
genau, ja.
Das stimmt. Das ist in der Tat dann auch so eine KI-Krankheit, dass man
super skeptisch
tausendmal
und kritisch
kritischer.
Wird, ja.
Na klar.
Ja, und auch mit dieser Idee im Kopf, dass man es perfektionieren könnte, ne? Um dann vielleicht festzustellen, wenn man einen perfekten Körper mit einem perfekten Bewegungsablauf promptet, dass das erstaunlicherweise total unnatürlich aussieht.
Wahrscheinlich, ja.
Mir geht es ja inzwischen schon so, wenn ich Werbungen sehe, die noch klassisch gedreht sind und so weiter, und dann, die wollen ja immer alle viel mehr, als sie Geld haben sozusagen, und hier ein Zoom ran und hier und da und so weiter und das total krass und so weiter. Und da denke ich mir immer, mit KI hätte es geiler ausgeschaut. Weil ich die Imperfektionen, die sehe ich immer mehr jetzt irgendwie, denke mir, ich weiß genau, wo ihr hin wolltet, weiß genau, was ihr machen wolltet, aber da hat halt einfach das Geld nicht gelangt oder nicht die Zeit oder so weiter. Und dann denke ich mir, so ein KI-Film, der hat dann auch seine Vorteile. Oder ich habe das Gefühl, ich werde kritischer der realen Werbung gegenüber.
Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich dann, je perfekter die KI wird, dass man dann plötzlich wieder anfängt, die Imperfektionen da dann noch reinzumachen.
Reinzubasteln, ja.
Also bei Persil, eines der Hauptthemen im normalen Tagesgeschäft waren Hautporn. Und warte mal, das Close-up von ihr. Irgendwie sieht die echt genug aus.
Also, du enhanced natürlich, damit du Poren siehst und so, aber du promptest auch Imperfections dazu, oder?
Es dazu, und dann tritt wieder der berühmte Andy auf die Bühne, der plötzlich dann ganz klassisch irgendwelche Störungen und Poren und Zeug und Unperfektheiten da drauf trägt. Genau.
Ja.
Genau.
Ah, okay. Ja.
Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist wirklich ein massives Problem. Das kennen wir auch so aus Full-CGI-Produktionen. Wenn alles möglich ist, wirst du nie fertig. Das ist echt ein Albtraum.
Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Man muss da, diese Flöcke muss man von Anfang an ganz klar einschlagen und sagen, pass auf, hier gibt es, weiß nicht, zwei Abnahmerunden und die dritte kostet dann.
Ganz
wichtig.
Ja, stimmt.
Ja, das ist ganz wichtig. Ab der nächsten Abnahmerunde kostet es Geld. Und dann wart's mal ab, wie viele da noch kommen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Gab es eine tatsächliche Deadline? Konntet ihr doch wahrscheinlich vorab gar nicht so richtig einschätzen, wie lange das dauern wird.
Doch, da haben wir dann rechtzeitig genug angefangen. Doch, für den ersten gab es eine Deadline. Der zweite, der 60er, der ist nur online. Der hier läuft ja im TV jetzt gerade rauf und runter, der 20er. Da gab es sehr früh schon eine Deadline.
Okay.
Und das war natürlich auch das Damoklesschwert, was da schwebte, die Deadline, klar.
Nee, aber das,
auch der Vorteil
aber das, ja, aber das denke ich gerade überlegt, ob man das tatsächlich so genau timen kann, weil die Erfahrungswerte vom realen Dreh, die hat man. Aber ob, wenn du jetzt gerade vor allen Dingen so Dinge machst, Abläufe machst, Workflows machst, die du vielleicht vorher noch nie ausprobiert hast, dann kommt irgendwie eine neue Version von irgendwas dazu und so weiter. Hätte ich jetzt gerade gedacht, dass es fast ein bisschen zeitlich ein bisschen unberechenbarer sogar ist unter Umständen.
Genau, sicherlich. Und weil das so ist, ist das natürlich auch ein wirklich zusätzlicher Stressfaktor. Und darum hatte man dann auch so einen Max da, ne? als wirklich erfahrenen KI-Producer, der hat Timings aufgestellt. Also das, wenn du das neben normales klassisches Timing legst, da waren dann wirklich alle anderthalb Tage. Und hier, da ist ein Ding und da ist Abnahme und das, da muss der Shot und bam, bam, bam. Dann hat man sich quasi an diesen sehr straff durchorganisierten Timings so lang gehangelt, und dann kannst du schon sehen, warte mal kurz, in zwei Wochen ist aber die nächste große Abnahme, und dann weißt du rechtzeitig, ey, ich muss mir jetzt hier über Nacht noch,
den Australier dazu holen
oder noch zwei weitere Prompter und nochmal aufstocken, weil sonst schaffe ich es nicht. Also man muss sich engmaschiger absichern auch, damit man diese Timings hält, ganz klar, ganz, ganz klar. Ja.
Ganz verrückt gefragt, das Ding hat 7 Shots, gut, die sind natürlich auch so lang, aber kannst du einschätzen, wie groß das Drehverhältnis war da sozusagen?
Nee, da, also.
Nee, ist wahrscheinlich nicht zu beziffern, ja, bei so nee. Interlocked Shots.
Eins zu so. Was? Eins zu Millionen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen.
Wir hatten eben. Ich habe da so, mir schwebt da sowas vor. Also,
ja. Wir haben das über Frame.io gemacht immer, ne? Also ja, da war ja. alles, das war sozusagen die Basis. Und da gab es eine Ordnerstruktur, sowas habe ich vorhin noch nie gesehen.
Ja.
Alter,
ja.
Für jeden einzelnen Shot gab es, weiß ich nicht, 20 verschiedene Ordner für jeden einzelnen Step in der Animation und Pre-Animation und Post-Animation und bam. Und in jedem Ordner waren dann 30, 40 Shots drin und die 30, 40 Shots haben sich jeden Tag auch 1000 Mal geändert und neu. Die ganze Zeit, die ganze Zeit.
Stimmt, das ist ja echt ein eigener Job schon da, das zu verwalten und einen Überblick zu behalten. Ne?
Hast du das Storyboard bzw. die Shotlist mal in Sora 2 eingegeben, jetzt in dem Storyboard-Feature? Um zu sehen, was rauskäme, ohne jede Art von Direction.
Gute Idee. Nee, habe ich nicht. Das wäre aber tatsächlich interessant.
Lustiges Experiment.
Ja, vor allem, weil das Original-Storyboard, weil ich das als wirklich schlimm bescheuerte Strichmännchen-Scheiße geskribbelt habe. Und zwar in Südafrika, weil als ich den Job gewonnen habe, das war ja im Sommer, bin ich gerade an dem Tag, wo wir den Zuschlag gekriegt haben, bin ich gerade mit meiner Family auf unsere 4-wöchige Südafrika-Reise gegangen.
Natürlich.
Großartiger ja, Urlaub. Boah, Schatz.
Und jetzt rate mal, wer dann jeden Tag stundenlang in irgendwie Meetings saß. Naja.
Flo, das war echt super Deep Dive. Das hat echt total Bock gebracht. Vielen Dank. Nice one.
Super, cool. Mir hat's total Spaß gemacht.
Danke fürs Kommen und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, gerne wieder.
Sehr gut.
Danke, Flo.
Ihr Lieben, ich danke euch.
Bis bald.
Bis bald. Alright.
Tschüss.
Das war schon wieder der Podcast, der dir die Zukunft zeigt. Jetzt weißt du, was im Film passiert, was neu ist und was bleibt.
Also ich habe gelernt, dass Persil der Erfinder des Waschmittels ist.
Also das hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, diese eigene Haltung. So hätte ich die, glaube ich, nie wahrgenommen, weil Henkel und vor allen Dingen auch Persil als Marke ist ja in meiner Welt was Stockkonservatives. Ja.
Ich habe heute gelernt, dass es Leute gibt, die ChatGPT Chat nennen. Ich habe zum ersten Mal gedacht, ja, wie der amerikanische Vorname, ey, Chat.
Ah, ja.
So
ach
Chat
so,
Baker. Nee.
Ja,
so
Chat. Ja, die meisten sagen immer Chatty. Das klang schon sehr freundschaftlich.
Ne? Ja, das klang sehr familiär, fand ich auch, ja, lustig.
Aber ist das nicht genau der Punkt, wo es kippt, wenn man einen Namen dafür findet? Wenn man einen Kosenamen für den Chat, mit dem man
Ilka,
sich unterhält,
würde ich grübeln. Ich glaube, du machst dir kein Bild.
42% aller amerikanischen Jugendlichen haben eine mehr oder weniger feste Beziehungen mit deinem Chatbot.
Ich weiß.
42%
ja,
oder 17.
Mein drittes, viertes, fünftes Standbein sind ja aktuell medienpädagogische Kurse mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Da war ich auch schon in dritten Klassen, die gesagt haben, ja klar, natürlich, wenn mir langweilig ist, unterhalte ich mich mit Meta, die hat immer super Ideen.
Ja.
Also.
Mit Meta. Das ist die nächste große Health und sonst was Krise und Riesenherausforderung, diese Aufbau von persönlichen Beziehungen zu jede Art von künstlicher Intelligenz, das wird kein Vergleich mit, man kann jetzt Bilder erzeugen lassen, ja geil, ja, dann ist da halt ein Bild, aber man kann Beziehungen erzeugen lassen mit einem Chatbot, was ist denn das für eine Dimension? Aber ey, wir anthropomorphisieren schon unseren Staubsaugroboter, ja, der heißt Staubi bei uns.
Ja. Chatty, wie kann man seinen Chatbot Chatty nennen, aber Staubi?
Und wir haben so ein Schaf, das macht den Garten, das macht den Rasen im Garten, der braucht auch noch einen Namen.
Schafi. Nein, aber wie soll das dann nicht so sein, wenn der anthropomorph aussieht auch noch? Also das ist absolut.
Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, mir persönlich wäre es da lieber, wenn das weiterhin ein Gerät bleibt.
Natürlich.
Und maximal so ein Ei ist, so wie R2D2, wie er am Flughafen rumfährt und sauber macht oder sagt, soll ich Ihnen den Weg zeigen oder so.
Ja.
Also diese Idee, dass das ein Roboter mit menschlichem Körper ist, finde ich total merkwürdig.
Ich finde die auch komplett beschissen. Ja.
Wir werden noch erleben, dass wir täglich auf der Straße Roboter sehen werden.
Ich werde sie schubsen auf der Straße. In diesem Sinne.
Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.